Vielen Dank an die Männerband von heute. Einer der Musiker hat heute übrigens Geburtstag und beehrt uns trotzdem mit seinem Dienst. Vielen Dank. Wir haben gerade gemeinsam das Glaubensbekenntnis gebetet. Die meisten von uns kennen es wahrscheinlich auswendig. Und es ist total präsent, wie Nikolai sagte, gerade an Ostern, gerade an diesen großen christlichen Feiertagen verbindet es uns. Es beginnt mit den Worten, ich glaube und so weiter. Ich glaube. Es kommt nicht so oft im Glaubensbekenntnis vor, aber man könnte es eigentlich vor jede Zeile setzen. Ich glaube. Und in dem zweiten Absatz, in der zweiten Strophe, geht es um Jesus Christus. Darum, wer er ist, was er getan hat und auch, was er noch tun wird, was noch vor uns steht. Die Grundlage dafür, dass wir dieses Glaubensbekenntnis so beten können, wie wir es tun, wurde an Karfreitag und Ostern gelegt. Das ist das Zentrum unseres Glaubens. Heute in der Predigt soll es um den ersten Menschen gehen, der zumindest ansatzweise das geglaubt hat, was wir gerade eben zusammen gebetet haben. Johannes. Den Predigttext haben wir eingangs gehört, den Bericht der Auferstehung. Die Szene beginnt damit, dass Maria aus Magdala früh morgens zum Grab geht. Früh bedeutet an der Stelle vermutlich, dass die letzte Nachtwache damit gemeint ist. Und die letzte Nachtwache, die ging von 3 Uhr bis 6 Uhr. Also spätestens 6 Uhr, wahrscheinlich etwas früher, war Maria schon am Grab von Jesus. Es wird hier im Johannesevangelium nur Maria erwähnt, aber es ist gut möglich, dass auch andere Frauen dabei waren, wie wir es teilweise in den anderen Evangelien lesen können. Johannes konzentriert sich aber auf diese Frau, weil sie wichtig ist für den weiteren Verlauf seiner Erzählung. Johannes hat ja sein Evangelium auch als letztes geschrieben. Er konnte also voraussetzen, dass die Leser schon eine ganze Menge wussten, durch das, was die Leute sich weitererzählt haben, aber auch durch die anderen Evangelien. Er erwähnt also einiges nicht, was uns aus den anderen Evangelien bekannt ist, wofür auch. Er muss es ja nicht noch einmal schreiben. Der erste Tag der Woche war der Sonntag. Jesus war also nach der damaligen Zählweise schon 3 Tage tot. Jeder angebrochene Tag wird gezählt. Karfreitag, Samstag und dann eben der Ostersonntag. Maria kommt also zum Grab, um dem Leichnam der Sitte nach nochmal zu balsamieren. Unterwegs dorthin hat sie sich sicherlich gefragt, wie sie den Stein wegbekommt. Ob die Soldaten ihr nicht vielleicht einen Strich durch die Rechnung machen und sie gar nicht zu ihrem Ziel kommt. Als sie aber dort am Grab ankommt, sieht sie, dass alles anders ist. Der Stein ist weg, keine Soldaten da und sie geht nicht rein, sondern schaut nur in die Höhle hinein und sieht, dass die Leinentücher dort liegen. Maria ist erschrocken. Ich denke, wir können uns gar nicht in sie hineinversetzen. Sie läuft also sofort zurück und kommt zu Petrus und dem anderen Jünger, wie es im Text heißt. Wir wissen aus den anderen Evangelien, dass dieser andere Jünger Johannes ist, der Autor des letzten Evangeliums, der in seinem Evangelium anonym bleiben will. Er erwähnt sich an keiner Stelle mit eigenem Namen. Maria berichtet Petrus und Johannes, was sie gesehen hat. Sie meint, der tote Körper von Jesus wurde aus dem Grab geraubt. Sie weiß nicht von wem, aber sie denkt das. Das ist ihre Annahme, als sie gesehen hat, dass der Körper nicht da im Grab liegt. Petrus und Johannes wissen sich nicht anders zu helfen, als selber direkt dort rüber zu laufen. Wie weit es war, wissen wir nicht. Aber Johannes ist sicherlich der Jüngere und offensichtlich auch der Schnellere. Denn er kommt zuerst am Grab an. Er traut sich aber wahrscheinlich nicht direkt reinzugehen und schaut auch nur rein, genauso wie Maria. Und sieht die Leinentücher dort liegen. Petrus kommt eine gewisse Zeit später nach und vielleicht seinem impulsiven Charakter geschuldet, bleibt er nicht davor stehen, sondern er steigt ins Grab hinein. Und was sieht er dort? Er sieht die Leinentücher, aber die Beobachtung von ihm wird hier noch ergänzt. Dort steht nämlich, dass er die Leinentücher sieht und das Schweißtuch an einem besonderen Ort liegen. Die Leinentücher, mit dem der Körper eingerollt war, und das Schweißtuch, das den Toten damals aufs Gesicht gelegt wurde. Das lag an einer anderen Stelle. Johannes kann es wahrscheinlich draußen nicht mehr aushalten und will auch alles sehen und steigt ebenfalls in das Grab hinein. Und wir lesen in Vers 8, was dann passiert. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles. Und er glaubte. Er sah alles und er glaubte. Was hat ihn an dieser Stelle zum Glauben bewegt? Was denkt ihr? Die anderen haben das Gleiche gesehen, Maria, Petrus. Aber nur bei ihm wird gesagt, und er glaubte. Ich denke, dass er als erstes die Schlussfolgerung aus dem gezogen hat, was dort vor ihren Augen war. Und auch, was eben nicht mehr vor ihren Augen war. Der Körper war nicht da. Maria hat die Schlussfolgerung gezogen, Jesus wurde geklaut und irgendwo anders hingebracht. Johannes sieht aber die Leinentücher und separat das Schweißtuch zusammengelegt. Und für ihn ist klar, wenn Jesus geklaut worden wäre, dann würden die Leinentücher entweder gar nicht mehr da sein, weil dann wird man ja den toten Körper mit den Leinentüchern mitnehmen, oder aber die Sachen würden einfach irgendwo auf dem Haufen zusammengelegt liegen und nicht schön getrennt. Für ihn war also klar, Jesus ist auferstanden. Er braucht diese Leinentücher nicht mehr und hat sie dort nach seiner Auferstehung einfach hingelegt und ist weitergezogen. Jesus hat es ihnen mindestens dreimal angekündigt, dass er sterben und wieder auferstehen wird. Aber sie haben es irgendwie nicht verstanden. Und hier fällt bei Johannes der Groschen. Und er glaubte. Er ist also der Erste, von dem gesagt wird, dass er an den Auferstandenen glaubt. Wenn wir jetzt einen Schritt zurückgehen und uns die letzten Kapitel des Johannesevangeliums einmal von der Vogelperspektive vor Augen halten, dann kann man etwas ganz Besonderes beim Johannesevangelium feststellen. Johannes spitzt sein Evangelium darauf zu, dass der Glaube bei dem Leser ermöglicht wird. Dass der Glaube bei dem Leser ermöglicht wird. Wir lesen zum Beispiel am Ende des Kreuzigungsberichts, da schreibt Johannes: Dies habe ich aufgeschrieben, damit auch ihr glaubt. Nach dieser Geschichte, dem Predigttext von heute, wird die Geschichte von dem Jünger Thomas erwähnt. Und dort geht es darum, dass er nicht glauben kann, bevor er nicht Jesus als den Auferstandenen sieht. Und als er ihn sieht, glaubt er. Einige Tage später wird eine Geschichte vom Fischfang der Jünger berichtet und Jesus erscheint auch in dieser Szene. Am Ende des Berichtes schreibt Johannes wieder, dass Jesus sich hier an dieser Stelle zum dritten Mal seinen Jüngern gezeigt hat. Es soll überzeugen, Jesus ist wirklich auferstanden. Schon zum dritten Mal haben die Jünger ihn gesehen. Und am Ende seines Evangeliums, die letzten Verse, dort schreibt er, dass das Zeugnis, das er in seinem Evangelium festgehalten hat, wahr ist. Und kurz vor dem Ende seines Evangeliums berichtet er auch in zwei Versen, was eigentlich sein Ziel ist oder sein Ziel war mit diesem Evangelium. Ich möchte zwei Verse vorlesen, Johannes 20, Vers 30 und 31. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Es ist also vieles passiert, was nicht im Evangelium steht. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Johannes hat also eine Auswahl zusammengetragen, festgehalten und überliefert, damit die Leser glauben können, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und dass wir durch diesen Glauben Leben haben können. Alles, was er am Schluss seines Evangeliums schreibt, ist auf dieses Ziel ausgerichtet, Glauben bei den Lesern zu ermöglichen. Johannes war der Erste, der anfing, an den Auferstandenen zu glauben. Und er fing an, ohne Jesus vorher gesehen zu haben oder auch von jemand anderem darüber gehört zu haben, dass Jesus auferstanden ist. Er war der Erste. Und ich denke, an dieser Stelle finden wir uns alle auch wieder. Wir haben den Auferstandenen nicht gesehen, oder? Ich denke, mindestens 99% der Menschen geht es genauso wie Johannes, dass sie den Auferstandenen nicht gesehen haben. Darum hat Johannes ja gerade sein Evangelium verfasst, damit der Glaube trotzdem möglich ist. Und hier im Raum sitzen ganz, ganz viele, die auch an diesen Jesus glauben, ohne ihn auferstanden gesehen zu haben. Und ich denke, wenn ich jetzt durch die Reihen gehen würde und euch fragen würde, warum glaubt ihr denn an Jesus, ohne dass ihr ihn auferstanden gesehen habt, würden wir ganz viele verschiedene Antworten bekommen, die das plausibel machen. Wir haben Gründe oder Überzeugungen, die unseren Glauben einmal geweckt haben, ermöglicht haben. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich angefangen habe, an Jesus zu glauben. Da war ich noch ganz klein, das erklärt das, was ich gleich sagen werde, weil ich nämlich die Eintrittskarte in den Himmel haben wollte. Das war mein Motiv. Bisschen komisch, würde ich heute sagen, war aber so. Ich habe an Jesus angefangen zu glauben, weil ich einfach in den Himmel wollte und wusste, an Jesus zu glauben, verschafft mir die Eintrittskarte in den Himmel. So hat es bei mir angefangen und es hat sich durchgezogen bis heute. Gott sei Dank. Es gibt viele Gründe, warum wir an Jesus glauben können. Das hatte ich schon gesagt. Ich denke, dass die Gründe, die wir haben, auch ein Stück weit aussagen, was für ein Bild wir von Jesus haben. Und bei mir, anfangs hatte ich ein sehr unvollständiges Bild, aber während meiner Reise, während meiner Beziehung mit Jesus, hat sich dieses Bild nach und nach vervollständigt. Anfangs war Jesus eine Eintrittskarte. Später habe ich dann aber festgestellt, warum Jesus überhaupt diese Eintrittskarte ist. Weil er nämlich mein Erlöser ist, weil er für meine Sünden gestorben ist, die mich von Gott getrennt haben. Er ist also meine Eintrittskarte, weil er mein Erlöser ist. Das, was wir an Karfreitag gefeiert haben, das habe ich da dann etwas später begriffen. Wiederum etwas später habe ich gemerkt, dass er nicht nur mein Erlöser sein will, sondern auch mein liebevoller Herr, der in mein Leben hineinsprechen möchte, der nicht nur Beifahrer in meinem Leben ist, sondern auch etwas mehr sein möchte. Und was es heißt, dass Jesus der Christus ist, der Gesalbte, das habe ich vermutlich immer noch nicht ganz begriffen. Und das wird auch noch eine Zeit lang dauern. Und ich bin dankbar, dass ich da auch noch Zeit habe, um das weiter zu verstehen. Und eine vielleicht etwas provokante Frage an dich ist, an welchen Jesus glaubst du? An welchen Jesus glaubst du? Oder etwas entschärft, welches Bild hast du von deinem Jesus? Welches Bild hast du von deinem Jesus? Ist es vielleicht das Baby in der Krippe von Weihnachten? Ist es vielleicht die Eintrittskarte in den Himmel, so wie es bei mir anfangs war? Ist es vielleicht der Herr, dem du gerne gehorsam sein möchtest? Welches Bild hast du von Jesus? Das kann dir niemand beantworten, nur du selbst. Ich möchte einen Schritt weitergehen und auf dieser Frage aufbauen. Was bewirkt der Glaube in dir und in deinem Leben? Was bewirkt der Glaube, den du hast, bei dir und in deinem Leben? Was wäre anders? Und das ist jetzt natürlich nur eine hypothetische Frage. Was wäre anders, wenn der Glaube plötzlich auf unerklärliche Weise aus deinem Leben verschwunden wäre? Würde sich dann viel verändern? Oder wäre vielleicht nur dein Terminkalender etwas leerer? Bei mir wird sich natürlich sehr viel mehr ändern. Ich wäre nämlich plötzlich arbeitslos und müsste mich ganz neu orientieren. Aber die Frage bleibt stehen, bei dir und bei mir. Was bewirkt und bewegt der Glaube in deinem Leben? Im Predigttext wird nicht erwähnt, was der Glaube ganz konkret bei Johannes bewirkt oder auch verändert hat. Wenn wir aber etwas weiterlesen in der Apostelgeschichte, wo das Leben der Jünger weiter beschrieben wird, lesen wir, dass sich dort eine ganze Menge verändert hat. Durch den Glauben, durch diese Erkenntnis, dass Jesus auferstanden ist, dass er der Sohn Gottes ist. Wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 4 und 5, dass wieder Petrus und Johannes, genau diese beiden Männer, von denen auch in Johannes 20 berichtet wird, dass diese beiden Männer im Tempel auftreten und Jesus als den von den Juden gekreuzigten, aber dann auferstandenen Messias verkündigen. Sie predigen frei in der Öffentlichkeit, wo sie sich vorher versteckt haben, predigen sie jetzt im Tempel, dem Zentrum des Judentums, dass Jesus auferstanden ist. Und den jüdischen Leitern hat das natürlich nicht gepasst. Sie waren froh, dass Jesus endlich weg ist. Und jetzt sind da 12 neue aufgestanden, die die gleiche Botschaft von ihm verkündigen. Sie schnappen sich also die beiden und führen sie vor den Hohen Rat. Sie fragen sie aus und bedrohen sie und sagen ihnen, wenn ihr das wieder macht, dann werden wir euch bestrafen und das wird nicht gut ausgehen für euch. Einige Tage später sind diese beiden Männer aber wieder im Tempel. Sie hören nicht auf die Drohung des Hohen Rates und predigen jeder Jesus, den auferstandenen Messias. Die jüdischen Leiter schicken also wieder ihre Dienstboten hin und nehmen sie gefangen und sagen ihnen, was macht ihr da? Wir haben euch doch gesagt, was dann passiert. Und sie bestrafen sie. Sie werden ausgepeitscht und ins Gefängnis geworfen. In beiden Ereignissen, bei beiden Gelegenheiten, wo diese beiden Männer vor dem Hohen Rat stehen, sagen sie, dass sie das tun, weil sie Jesus, ihrem Herrn mehr gehorchen wollen als den Menschen oder sonst irgendjemandem. Jesus wollen sie mehr gehorchen als irgendjemand anderem. Weil die Jünger daran glauben, dass Jesus der auferstandene Herr ist, wollen sie ihm mehr gehorchen. Sie wollen so reden und so handeln, wie es ihm gefällt, nicht irgendjemandem anderen. Sein Wohlgefallen, Gottes Wohlgefallen an ihnen, wird für sie zum höchsten Maßstab. Sie sagen Gott auf diese Weise Danke dafür, dass er den höchsten Preis für sie gezahlt hat. Mit ihrem Leben, mit ihrem Reden, mit ihrem Handeln sagen sie Gott dafür Danke, ihr Leben lang. In den Liedern, die wir gerade zusammen gesungen haben, wurde neben dieser Gegenwartsperspektive der Auferstehung auch immer wieder auf die Zukunftsperspektive hingewiesen. Das lesen wir zum Beispiel in 1. Korinther 15 ab Vers 20. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn dadurch den einen Menschen, der tot gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Es geht hier um ein Ereignis, das noch vor Paulus zu der Zeit lag, um die Auferstehung von den Toten. Und das ist die Zukunftsperspektive von Ostern. Weil Jesus auferstanden ist, werden wir, die wir an ihn glauben, auch einmal auferstehen. Und an diesem Punkt merke ich, dass bei mir etwas verloren gegangen ist. Anfangs war mir Jesus als Eintrittskarte so wichtig, weil ich genau dahin wollte, in den Himmel, bei Gott sein, nicht irgendwo anders. Mit der Zeit ist mir dieser Wunsch aber abhanden gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Heute spielt dieser Himmel in meinem Alltag keine so große Rolle. Früher wollte ich dahin, jetzt kann ich nicht mehr mit Paulus sagen, der das total radikal formuliert in Philipper 1, Vers 23. Dort schreibt er, ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Wie kann er sowas schreiben? Ich kann das nicht von mir sagen. Ich bin hin und her gerissen. Ist nicht so. Als ich so über Paulus nachdachte und warum er das sagt und wie es ihm geht, fiel mir ein Bild ein. Das ist natürlich ein hinkender Vergleich. Aber Paulus hat alles empfunden, was wir Menschen vielleicht in einer Fernbeziehung empfinden. Paulus hatte sozusagen eine Fernbeziehung mit Jesus. In einer Fernbeziehung wünscht man sich nichts sehnlicher, als bei dem Partner zu sein, als dort zu sein, wo die Person ist. Alle anderen Lebensumstände rücken in diesen Situationen in den Hintergrund. Das ist der größte Wunsch. Alle Nachrichten, alle Telefonate, die ersetzen das nie im Leben. Man will da sein, man will bei der Person sein. Und ich denke, das Gleiche hat Paulus auch empfunden. Er wollte bei Gott sein. Aber weil er wusste, Gott hat noch einen Auftrag für mich hier auf Erden, nehme ich das in Kauf, hier zu bleiben. Gut für uns. So haben wir ganz viele tolle Briefe von ihm erhalten. Ob es uns und ob es mir jetzt genauso geht wie Paulus oder nicht, ist nicht unwichtig. Aber es ist an dieser Stelle zweitrangig. Unser Glaube schenkt uns die Zukunftsperspektive. Ob wir es fühlen, ob es präsent ist oder nicht, beeinflusst das nicht. Unser Glaube ist der Sieg, der den Tod überwunden hat. Diese Perspektive haben wir. Wenn es hier einmal zu Ende geht, geht es im Himmel weiter. Das ist unser Glaube. Er schenkt uns diese Zukunftsperspektive, wie wir es auch im Glaubensbekenntnis gesagt haben. Ich glaube an die Auferstehung von den Toten und das ewige Leben. Das haben wir gerade zusammen gesprochen. Aber unser Glaube schenkt uns genauso die Gegenwartsperspektive. Jesu Tod und Auferstehung sollen in uns den Glauben wecken. Sie ermöglichen es uns zu glauben, dass Jesus der Retter ist, der uns mit Gott versöhnt. Und meine letzte Frage, mit der ich die Predigt auch abschließen will, ist: Wie möchtest du ihm dafür Danke sagen? Wie möchtest du ihm dafür Danke sagen? Amen.